Ich lese das Osterevangelium nach Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zur Gruft und brachten den Balsam, den sie bereitet hatten. Da fanden sie den Stein von der Gruft weggewälzt. Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es begab sich, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in blitzendem Gewand zu ihnen. Als sie aber in Furcht gerieten und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss ausgeliefert werden in die Hände sündiger Menschen und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie erinnerten sich seiner Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den 11 Jüngern und allen übrigen. Maria aus Magdala und Johanna und Maria des Jakobus und die übrigen mit ihnen sagten dies zu den Aposteln. Und diese Worte kamen ihnen vor wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Liebe Gemeinde, die verschiedenartigen Berichte der Evangelien über die Auferstehung Jesu Christi von den Toten stimmen in einem Punkt alle überein. Keiner seiner Jünger hat die Auferstehung erwartet. Keiner. Keiner hat sie glaubend erwartet. Noch nicht einmal zweifelnd erwartet. Kein einziger ist der Auferstehung Jesu Christi entgegengegangen. Das ist merkwürdig, wenn man bedenkt, dass Jesus wiederholt von seiner Auferstehung gesprochen hat, sie wiederholt angekündigt hat. Lukas berichtet, dass Jesus dreimal seine Leidenszeit und die Auferstehung angekündigt hat, in den Worten: Denn er wird von den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Das hat Jesus von sich seinen Jüngern erzählt. Aber der nächste Vers, schon damals, trifft den Nagel auf den Kopf, in dem es heißt: Und sie erfassten nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Es lässt sich nun fragen, was sich daran bis heute geändert hat. Die entscheidende Verheißung für die Welt wurde gesagt, wiederholt gesagt, aber einfach nicht begriffen. So gingen die Jünger durch die Nacht des Kreuzestodes Jesu ohne Hoffnung, ganz befangen in ihrer Hoffnungslosigkeit. Kein Wunder nahm sich einer von ihnen das Leben. Kein Wunder verschlossen sie die Türen vor Angst. Kein Wunder begannen sich Auflösungserscheinungen zu zeigen im Blick auf ihre Gemeinschaft miteinander. Und das alles nach 3 Jahren Lebensgemeinschaft mit dem Sohn des Vaters. 3 Jahre hautnaher Kontakt mit Jesus. 3 Jahre Augenzeuge von Gottes Kraft und Offenbarung. 3 Jahre tägliches Leben mit Jesus. Und nichts begriffen. Nichts. Diese Tatsache sollte jeden barmherziger machen. Barmherziger mit seinen Mitchristen. Jeden, in dessen Herzen durch eine Gottesverheißung ein Schimmer des Lichtes von Ostern her gefallen ist, der sollte barmherziger sein mit seinen Mitchristen. Die Erfahrung von uns Menschen spricht nun einmal gegen die Auferstehung. Die Erfahrung spricht für die Endgültigkeit des Todes und gegen die Auferstehung. Wir Menschen glauben dem, wofür die Erfahrung spricht, denn darauf ist unser Leben aufgebaut. Wir können nicht anders, als auf unsere Erfahrung zu bauen. Und unsere Erfahrung ist die Endgültigkeit des Todes. Es gibt auch heute nur wenig Menschen, die Erfahrung mit der Auferstehung haben. Damals gab es gar keine. Sodass ihnen diese Worte vorkamen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten als eine lebendige Hoffnung, die Menschen zu Wiedergeborenen macht, hängt unlösbar zusammen mit der persönlichen Erfahrung, die der üblichen, alltäglichen Erfahrung widerspricht. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus von den Toten hängt unlösbar zusammen mit einer Erfahrung, die dem üblichen, alltäglichen widerspricht. Was ist das nun für ein widersprüchliches Ereignis, das natürlicherweise nicht geglaubt wird und doch weltbewegenden Charakter hat? Ein Ereignis, das an Bedeutung die Schöpfungsberichte dieser Welt übertrifft. Handelt es sich doch hier um den Anfang einer Neuschöpfung der Welt. In der Auferstehung Jesu Christi handelt es sich um nichts Geringeres als um den Anfang einer Neuschöpfung der Welt. Was geben doch die Wissenschaftler darum, wenn sie damals beim Urknall hätten dabei sein dürfen? Oder wenn sie hätten dabei sein dürfen bei jenem bedeutungsvollen Augenblick, in dem der menschliche Geist einen ersten menschlichen Gedanken hatte, er selbst war, hervortrat aus der Unbewusstheit der übrigen Schöpfung und sich nun als ein Selbst in einem eigenen Gedanken davon distanzieren konnte und damit Herr über die Schöpfung war? Was würden wir drum geben, hätten wir bei jenem Augenblick dabei sein dürfen? Die Auferstehung Jesu Christi ist so etwas, verzeihen Sie mir den Vergleich, wie der Urknall einer neuen Schöpfung. Es handelt sich hier keineswegs um das Happy End der Kreuzesgeschichte. Es handelt sich hier um den Anfang eines neuen, jahrtausendelangen Schöpfungsdramas. dass die alte Welt umpflügen sollte und sie bereit machen für ein neues göttliches Leben. Kein Happy End also, sondern Anfang eines neuen, ungeahnten Dramas. Die Auferstehung Jesu Christi beendete gar nichts im Blick auf Leiden und Tod, sondern sie war der Anfang von namenlosem Leiden auf dieser Welt und Ursache dazu, Anstoß dazu, Anlass dazu. Nur wenige Tage sollten vergehen nach diesem Ereignis, wenige Tage und Wochen, und dann begannen wieder Verhaftungen, Schläge, bald flogen Steine und es gab Tote. Und das sollte von nun an kein Ende nehmen, jahrzehntelang, jahrhundertelang, fast 2000 Jahre bis heute. Und es zeichnet sich kein Ende ab. Warum? Warum? Warum brachen die Menschen nicht in Jubel aus, als sie erfuhren, dass er auferstanden war? Warum fragten sie ihn nicht, Herr, wo bist du gewesen in diesen 3 Tagen? Was hast du erlebt? Wie ist es dir ergangen? Warum wollten sie nicht endlich jetzt etwas erfahren von jenseits der Grenze? Warum? Warum ließen sie jetzt aus lauter Freude nicht die Gefangenen frei und hörten auf, den Tod zu fürchten? Warum? Weil die neue Schöpfung mit der alten im Kampf liegt. Weil die neue Schöpfung, die damit begonnen hat, den Tod bedeutet für die alte und ihr Ende. Weil sich die alte Schöpfung das nicht gefallen lässt, zweiter zu machen, hinter einer neuen zurückzustehen. Weil die alte Schöpfung glaubt, die beste aller Welten zu sein. Und um der besten aller Welten willen den besten und die besten aller Menschen umbringt. Und weil sie spürt, dass selbst das nichts nützt, sondern sie im Grunde verloren hat, weil sie das mehr ahnt als weiß. Seit Ostern wirkt die neue Schöpfung mitten in der alten und verschärft die Gegensätze und treibt die Welt auf allen Ebenen, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, einem Höhepunkt entgegen. Einen Höhepunkt, auf welchem die neue Schöpfung die alte überwunden haben wird. Und die neue in ihrer Vollendung in Erscheinung treten wird. Und nun werden Sie vielleicht fragen, wenn das so ist, wo ist die neue Schöpfung? Wo? Und wo ist die alte? Sie sind bereit, das Schwert zu ziehen und sich auf die Seite der neuen Schöpfung zu stellen und gegen die alte zu kämpfen. Selbstverständlich. Wo ist die christliche Partei, die die neue Schöpfung verwirklicht? Wo ist die christliche Kirche, in der die neue Schöpfung gelebt wird? Wo ist die christliche Gemeinde, an der man die neue Schöpfung sehen kann? Wo? Ich will sie sehen. Halte inne und schau nicht um dich zunächst einmal, sondern in dich. Beides ist in dir. Die alte und die neue, soweit der Geist Christi in dir wohnt. Und dort ist der Kampf. Zieh ruhig dein Schwert, aber schlag nicht den anderen die Ohren ab, damit die nichts mehr hören können. sondern lass es durch deine eigene Seele gehen, wie es einer Maria verheißen wurde. Durch deine eigene Seele und dort die Trennung vollziehen. Schneiden. Verwunden. Das tun die Schwerter nun einmal. Trennen zwischen dem Alten und dem Neuen. Die Zeiten sind vorbei, wo wir hier in Europa in grässlicher Naivität als Kreuzritter in einen anderen Teil der Welt gezogen sind und meinten, wir müssten im Namen unseres lieben Heilandes und des Herrn Jesu Christi all diese bösen Heiden vernichten. So können wir einfach nicht mehr reden. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, so zu denken. Die alte und die neue Schöpfung lebt in uns. Die Feinde sind in uns. Die neue Schöpfung pflügt unsere Herzen auf und um und führt ihren Streit in uns selbst gegen die Alte. Und nun mögen Sie hier gewöhnt Persönliches zu hören, sich fragen, was hilft mir dann Ostern? Was hilft mir Ostern heute? Schauen wir noch einmal in den Text. Es war die Liebe zu dem Menschen Jesus, welche die Frauen ans Grab brachte. Es war eine seelische Liebe, eine große Liebe. Ich habe mich gefragt, warum waren es die Frauen, von denen man doch sagt, sie seien so ängstlich, die in den Friedhof gingen, in die dunkle Grabeshöhle gingen und beschlossen hatten, den Leichnam, die Leiche, auszuwickeln, anzuschauen, anzufassen und sie einzubalsamieren. Wo hatten denn diese Frauen die Kraft her, ihre Angst zu überwinden, ihre Abscheu vor dem Tod zu überwinden? Wo hatten die Kraft her? Tja, es gibt eben eine Liebe, die ekelt sich nicht mehr, weil sie liebt. Es gibt tatsächlich eine Liebe, die überwindet die Angst und geht in die Höhle des Todes, ganz nah und schaut hin, nicht weg, hin und ist willens anzufassen. Eine Liebe, die auch dann noch da ist, wo der Tod ihr das Leben genommen hat, das Lebendige, und die willens ist, in ihrer Trauer bis ins Letzte zu gehen. So kamen die Frauen zum Friedhof. Und dann erlebten sie vielleicht den größten Schock ihres Lebens. Sie fanden den Leib nicht. Sie fanden ihn nicht. Der Gegenstand ihrer Trauer und ihrer Liebe war weggenommen. Verwirrung, Ratlosigkeit und jetzt Furcht, die ihr Herz beschleicht. Und da hinein das Wort, das zum großen Fanal von Ostern werden sollte. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Nicht, warum sucht ihr den Toten, sondern warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Erinnert euch, was er euch gesagt hat. Und sie erinnerten sich. Die neue Schöpfung regt sich dort, wo die Alte scheinbar gesiegt hat, in der Trauer, im Verlust, im Verlieren, im Weggenommenwerden? Und das wäre nun die Frage, was habe ich verloren in meinem Leben? Was ist mir weggenommen worden? Weggenommen oder auferweckt? Das ist die Frage. Im Gegenstand meiner Liebe, weggenommen oder auferweckt? Erinnert euch, was euch gesagt worden ist. Seht, auch heute kann kein Mensch Ostern erwarten. Ist eine Illusion. Wir glauben auf Ostern hin genauso wenig wie die Jünger damals. Wir sind dort, wo wir persönlich betroffen sind vom Verlust im Leben. Genauso blind wie die damals auch. Weil wir gepackt sind von dem Schmerz des Verlierens. Und alle unsere christlichen Theorien sind zerstoben im Wind. Wir halten sie vielleicht ängstlich als Dogmen fest, aber im Blick auf unseren Lebenskampf nützen sie uns nichts. Es sei denn, sie werden uns durch eine Erinnerung aus dem Himmel erweckt in unseren Herzen, diese Worte. Und die Erinnerung wirft ein Licht auf die Erfahrung, wirft ein Licht auf das Jetzt, den Augenblick, weckt in meinem Herzen die Ahnung, ein wachsendes Vertrauen, einen zuverlässigen Glauben, dass es mir nicht weggenommen wurde, sondern auferweckt. Das kann nur ein Betroffener. Für alle anderen ist das leeres Gerede. Und das ist die Widersprüchlichkeit des christlichen Glaubens bis heute geblieben. All unser Versuch, die Dogmen durchzukämmen auf die Moderne hin, damit auch moderne Menschen besser glauben können und was weiß ich was alles, ist ein Unsinn. So wenig wie die glauben, die einfach die Sätze festhalten, die sie sowieso nicht verstehen. Nur die Betroffenen werden erfahren. Ostern ist unlösbar persönliche Erfahrung. Ostern ist nicht zu versachlichen. Wenn Sie schon nach Ihrem persönlichen Leben fragen, müssen Sie fragen, wo bin ich betroffen? Wo hat es mich gepackt im Leben? Wo hat irgendwo das Schwert, das durch meine Seele geht, mich verletzt? Da. Da ist dein Ostern dran. Und es wird eine ganz persönliche Erfahrung. Den einen am Grab, den anderen auf dem Weg, von einer Stadt in die anderen, den dritten hinter verschlossenen Türen, jedem an einem anderen Ort. Ostern ist nicht verfügbar. Aber Ostern kann zu dem Einstimmen in die große Freude führen. Einstimmen von all denen, für die seine persönliche Erfahrung ist. Und es kann sie zusammenführen in einem großen Jubel. Nicht in einer großen Behauptung, sondern in einem ganz großen Jubel. In der unersetzlich persönlichen Erfahrung. Er lebt. Mein Herr lebt. Und das ist neue Schöpfung in deinem Herzen. Und schon bist du hineingenommen in das, was schon lange begonnen hat und was eine Zukunft hat und die Weltgeschichte bestimmt. Mit deinem Leben, mit deinem Schicksal, mit deiner ganz persönlichen Erfahrung hineingenommen in die neue Schöpfung Gottes. Erwarte nicht, dass der Jubel bleibt. Erwarte nicht das Happy End. Auch nicht im Blick auf deine persönliche Erfahrung. Beginne nicht die Welt dann umzuformen nach deiner persönlichen Erfahrung, sondern vertraue dich der neuen Schöpfung an, die weitergeht. Weiter treibt, die die Schmerzen, das Leiden, den Tod nicht erspart, aber dich mit hineinnimmt in ihre Vollendung und damit in die Vollendung deines Lebens. Amen. Herr, wir reden mit dir und zu dir, so als ob wir dich sehen könnten. Wir reden mit dir, als ob du gerade so mit uns, unter uns wärst, wie der Mensch rechts oder links neben uns. Wir sprechen mit dir, weil du in unserem Innern etwas geweckt hast. Ein Vertrauen, ein Leben, weil dein Geist in uns eine neue Bewusstheit gebracht hat. Du hast uns angerührt. Du hast uns mit auf den Weg gebracht. Du hast uns mit hineingenommen in deine neue Schöpfung. Und manchmal sind wir überrascht von dem, was das bewirkt und bedeutet in der Welt. Und verstehen nicht, Herr, weil uns immer wieder die alte Schöpfung mit ihren Vorstellungen, Erwartungen, Maßstäben gefangen nimmt, blendet, blind macht. Wir können so vieles nicht sehen von dem neuen Herr. Sehen nur das leere Grab. Bleiben bei der Erinnerung deines Wortes. Aber du hast uns auf den Weg geschickt, dass wir gehen und laufen und dies suchen und es ihnen mit Freude sagen, dass du lebst. Die suchen, die dich lieben. Die suchen, die dir trauen, die mit dir gehen. Herr, lass uns die neue Schöpfung erfahren in allen Schichten unserer Person und in dieser Welt. Und nimm uns mit hinein in die Vollendung dessen, was du begonnen hast. Wir trauen dir und wagen unser Leben daran. Wir trauen dir wider alle Erfahrung. Trauen der Erfahrung des Neuen. Herr, lass uns nicht los. Lass uns nicht fallen, wenn die Angst uns beschleicht, wenn der Zweifel in uns bohrt, wenn die alte Schöpfung in uns ihre Ansprüche anmeldet und uns bedroht. Öffne uns und sei es nur für einen Augenblick den Sinn für das Neue, für deine Nähe, dass wir dir neu vertrauen. Du wirst vollenden, was du begonnen. In uns persönlich und in dieser Welt. Amen.